Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
Moin Leute, so, ich war heute richtig krass, weil ich wurde abgeholt. Ich werde ja mal abgeholt. Und ich wusste nicht, dass heute AZ ist. Ich wusste das nicht. Ich hatte mir auch schon eine Taxe bestellt. Jetzt war eine Taxe vor der Tür irgendwie und ein Mann, den ich unten nicht kannte. Das ist anscheinend ein neuer Fahrer. Und ich dachte, da wird halt jemand abgeholt. Aber ich habe das jetzt nicht so assoziiert, dass ich das jetzt bin. Und dann musste ich erstmal den Taxifahrer, mit dem habe ich mich fast geprügelt, weil schick mal einen Berliner Taxifahrer, den du geholt hast, wieder nach Hause und sag mal, April, kann's gehen. Das war wirklich, also was noch gefehlt hätte, wäre eigentlich geil, so ein Helikopter gewesen, der über meinem Haus noch kreist mit so einer Leiter, mit so, weißt du, so eine, die dann so runtergeworfen wird, wo er oben aus dem Helikopter ruft, wir wollen dich abholen. Und ich war auf dem Weg, da bin ich froh, dass ich nicht so der Typ bin, der Termine macht. Ich war auf dem Weg zum Barbier, also ich gehe da einfach mal hin. Und jetzt, ich hab die Haare nicht geschnitten, der Bart, ich sehe aus wie Catwiesel. Kennt ihr Catwiesel noch? Stell mal Catwiesel vor, aber noch so mit, nicht ganz weiß, sondern noch so mit so einem Schwarzstich. Das ist auch so eine Neuigkeit. Ich weiß aber, ich würde jetzt gerne Werbung machen für das Produkt, aber ich weiß jetzt nicht, welche Produkte, aber mir wachsen. Ich habe da hinten so eine Glatze und da wachsen jetzt wieder Haare. Und jetzt ist das Problem, dass ich nicht weiß, was dazu geführt hat. Also ich könnte jetzt Milliardär werden, wenn ich sage, das ist das Produkt. Ihr müsst euch das Produkt in die Haare schmieren und dann läuft das wieder. Und das ist jetzt natürlich ein Problem, dass ich jetzt schon seit Tagen dabei bin, was ich da gemacht habe, weißt du? Wollen wir noch über Samen reden? Aussaat von Anzucht von Samen. Ich habe ein neues Hobby, dass ich in den Supermarkt gehe und mir Früchte kaufe. Also Mango zum Beispiel. Ich habe eine Mango und dann nehme ich die Samen und also Zucht, wie heißt denn Anzucht? Ich züchte die an. Also du nimmst dann. Können wir kurz nochmal erklären? Vielleicht gibt es Leute, die das interessiert. Du nimmst quasi, also du das Fruchtfleisch weg, kannst du aus dem Fenster schmeißen und dann den Samen. Das ist ein richtig großer Oschi, der ist so 4 Zentimeter und sehr flach. Und dann nimmst du an der Spitzenseite des Kerns, jetzt pass auf, Konzentration bitte. An der Spitze, die eine Seite ist immer bei Mango so, die eine Seite des Samens ist, die geht so ein bisschen spitz zu. Und da nimmst du, pass auf, schreibt auf, nicht gleich machen, aufschreiben. 4 Millimeter, das darf nicht mehr sein, 4 Millimeter von der Spitze hackst du ab. Und dann hast du so eine kleine Öffnung, da gehst du mit einem spitzen Messer, gehst du rein und dann popelst du das auf. Du darfst nicht an den Kern, ist der Kern berührt, ist alles kontaminiert und dann kannst du das wegschmeißen. Dann ist deine Karriere als Aussaat-King ist beendet. Und da, also in der Schale von dem Kern, da ist der Kern drin und dann nimmst du ein Blatt Küchenrolle und da wickelst den ein, sprühst den ein und dann nimmst du einen Plastikbeutel und da packst du den rein. 10 Tage ungefähr, bei mir sind es jetzt 5 Tage und da wächst jetzt schon so ein kleiner Schniepel raus. Ich glaube, das ist der Mangobaum, den ich jetzt erstmal so 4 Meter im Wohnzimmer wachsen lasse. Das ist gut. Ich habe so eine Altbauwohnung, die ist 8 Meter, sind die Decken hoch. Lasse ich jetzt erstmal auf 4 Meter hochwachsen und dann mache ich euch mal ein schönes Bildchen, dass ihr sehen könnt. Es gelungen. So, jetzt kommt. Da habe ich mich, ich habe mich geärgert, dass ich abgeholt wurde. Da dachte ich, so eine Scheiße, muss man denn jetzt heute auch einen Podcast machen? War richtig, habe den Frust am Fahrer ausgelassen, wo ich mich nochmal recht herzlich entschuldigen möchte. Das ist eine Stresssituation für mich gewesen, ist nicht meine Schuld gewesen. Und dann dachte ich aber ist doch schon schön, dass ich heute jemanden treffe, wo ich nicht weiß, wer das ist. Und der oder die kommt jetzt rein. So. Wie waren, achso, das ist ja hier der Podcast mit der Maske. Die Maske auf und ab dafür.
Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer. Felix.
Nein, hier, Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ist ja geil.
Herzlich willkommen. Was machst du denn hier?
Dich besuchen.
Hat man dich eingeladen?
Wie heißt du?
Kretschmar mit TZ.
Ja?
Ja.
Du heißt auch Kretschmar oder Kretschmar?
Kretschmar.
Kretschmar.
Weißt du, was das übersetzt heißt?
Ja, bitte.
Schankwirt.
Schankwirt?
Kommt aus dem Slawischen und heißt Schankwirt.
Einem eine Kretschen heißt?
Ein ausgeben.
Kretschmar heißt Schankwirt?
Ja.
Stefan Schankwirt.
Da muss man sich
heute
über nichts mehr wundern.
Heute Stefan Schankwirt. Wer kennt ihn nicht? Ja, und wie ist das jetzt, wie es gelaufen ist, wissen wir ja.
Sag mal, wie es gelaufen ist?
Naja, verloren.
Wo denn?
Bei, pass auf, Dänemark.
Und in welchem Spiel?
Wie, in welchem Spiel?
Na, worum ging es denn da?
Naja, im Handball.
Ja, aber welches Spiel war das? Gibt ja Vorrunde, Hauptrunde.
Nee, das war Halbfinale.
Halbfinale, siehst du?
Okay.
So, Halbfinale verloren, warst du richtig? Stimmt.
Und wir haben ja lange uns nicht mehr gesehen. Spielst du eigentlich noch aktiv oder ist oder bist du schon raus?
Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da war ich schon Vorstandssport der Füchse Berlin. Gotti, ehrlich.
Du bist Vorstandsvorsitzender.
Vorstandssport.
Was ist denn da die Arbeit denn eigentlich? Was macht man denn da? Also wenn du jetzt, wann fängst du morgens an?
Ich hab keine Zeit. Das bestimme ich.
Ich
komme, wann ich will und wann ich das für richtig halte. Dann nehme ich Einfluss.
Kannst du auch gehen, wann du willst, oder musst auch du denn länger bleiben, wenn du denn...
Muss ich nacharbeiten?
Ja?
Ja, nee. Ich habe feste Termine. Klar, bei Heimspielen muss ich vor Ort sein. Ja. In der Max-Schmeling-Halle, wenn die Füchse spielen.
Da war ich, ja.
Beim Abschlusstraining.
Da war ich doch. Da saß ich im letzten Jahr neben deine Frau, die mir dann alles nochmal erklärt hat.
Apropos meine Frau.
Bitte? Ah, Geschenke.
Meine Frau hat das wundervoll für dich eingepackt.
Oh nein. Ist das von deiner Frau?
Nein, natürlich.
Ist da bin jetzt ich aber dankbar, dass das deine Frau übernommen hat. Sonst hättest du mir, weiß ich nicht, jetzt bestimmt
sie
Döner mitgebracht.
Fantastisch. Ja, Döner, genau. Erinnere mich nicht an unser letztes Treffen, aber dieses Geschenk soll...
Wieso? War das schön? Max-Schmeling-Halle? Füchse ging...
Ich meine, das letzte Treffen mit dem Döner. Als du mir deinen 2-Tage-Döner
auf
den Tisch
gelegt
hast. Ach
so, das war bei Shel Krömer noch.
Richtig. Da hatten wir einen schönen Abend zusammen, fand ich. Sind wir uns näher gekommen.
Weil jemand ausgefallen ist, habe ich dich denn...
Weil keiner mehr kommen wollte. Du hast gesagt, Gretsch, ich habe 100 Leute eingeladen. Ich habe 100 Absagen gerade. Du bist die letzte Rettung, du musst kommen.
Aber da bist du ja dann auch Freund, wa? Dass du denn nicht denn zickig wirst und sagst, kümmere dich um deine Scheiße alleine. Du bist denn gekommen.
Richtig.
Und das war schön.
Und in dem Moment, glaube ich, das war der Ursprung, dass du dein Sendekonzept geändert hast. Bis dahin waren...
Du warst noch ein Arschloch, denn. Und dann habe ich gesagt, komm, dann laden wir jetzt auch Freunde ein.
Bis dahin war es, glaube ich, nur auf Ärsche bezogen, was du eingeladen hast. Und dann hast du gesagt, Gretsch, ich behandle dich nicht so.
Das war arschfixiert noch, die Zeit.
Ja, das war aber klar, dass dann irgendwann die Zeit kommt, wo du sagst, das mag ich jetzt nicht mehr.
Und sag mal, jetzt bist du Vorstandsvorsitzender. Was ist, ist doch kein Beruf.
Doch.
Kann man das lernen oder was? Warst du eine Lehre oder Vorstandsvorsitzender ist doch nur, du sitzt da nur rum mit einem fetten Arsch und stimmst dann ab.
Das oder was ist jetzt? Arsch war jetzt nicht in Ordnung. Nee. Ganz ehrlich. Also, da wir uns seit 21 Jahren vornehmen, einen Kaffee zu trinken.
Oh, schön. Hier, das Bild.
Das ist unser Kennenlern-Date.
Nein.
Da haben wir uns kennengelernt.
Das war die erste Sendung, die Krömer, die internationale Show, wo wir uns das erste Mal gesehen haben.
Das ist unser erstes Date.
Und da hattest du irgendwie Fieber.
Da haben, ja,
50 Grad richtig. Fieber oder irgendwas. Du warst richtig krank.
Ich hatte überall Ausschlag. Und das hat deine Maske damals hervorragend weggemacht.
Und ich hatte dieses Pinocchio-Kostüm an. Ach, ist das schön.
Richtig,
das ist unser... Das ist deine Frau. Das ist ein richtig schönes Geschenk.
Ja, sie hat es eingepackt. Sie hat es sich nicht ausgedacht.
Hast du dir
ausgedacht? Ich habe mir das ausgedacht und sie hat es eingepackt.
Nein.
Doch.
Und dann auch hier so einen schönen Füchselhut.
Weil du ja Angler bist. Ich denke mal, du hast jetzt
auch... Ich bin doch kein Angler.
Du hast doch in Fernost Fische gefangen, habe ich doch gesehen, wie du im Meer darum gemacht bist. Ne?
Wen hast denn du dir da angeguckt?
Na du, deine Videos, wie du da hier zwischen den Therapien und dann kam der Fisch und hier ist er. Und jetzt den großen Fisch fangen, deutsche Nationalmannschaft.
Ich habe gedacht,
du bist Angler.
Was hast du denn da geguckt für Videos?
Das ist kein Angler.
So, heute der Vorstandsvorsitzende von den Füchsen.
Ja, und was ich halt mache, ist, dass ich diese Mannschaft zusammenstelle und versuche, den Verein nach vorne zu bringen.
Du bist aber kein Trainer.
Nee, den haben wir auch.
Der ist aber bist du über dem Trainer? Der Trainer sagt, ich hätte gerne XY und dann musst du das absegnen oder was?
In der organisatorischen Hierarchie bin ich über dem Trainer, aber ich sehe uns schon als gleichberechtigt. Ich lasse da jetzt nicht den dicken Horst raushängen. Also,
der dicke Horst.
Das mag ich da jetzt
heute
nicht.
Heute der dicke Horst für uns.
Also wir machen das schon.
Hä, was ist denn das für eine Regelung? Und wenn ihr euch streitet, dann kriegt er nicht mehr die Leute, die ihr haben möchtet oder was?
Wir sind ja drei, ich erkläre dir das kurz. Ja. Wir haben den Trainer, wir haben mich als Vorstand Sport und den Geschäftsführer.
Ja. So, boah, aber bei der Konstellation braucht man da einen Vorstandsvorsitzenden?
Ja, klar.
Oder kann der Geschäftsführer nicht einfach sagen?
Zu viel Qualität kann man nie haben. Und dann haben wir ein Ampelsystem. Das heißt, wenn Entscheidungen getroffen werden und alle sagen, grün ist super. Wenn nur einer von den dreien sagt rot, dann wird das nicht gemacht.
Und orange?
Orange heißt, machen wir. Du darfst nur nicht rot sagen. Dann ist das, worum es sich dreht, abgelehnt.
Was ist das Scheiße, wenn ihr euch nicht mehr versteht, dann kannst du ja mal blockieren.
Ja, wenn wir uns nicht verstehen, dann ist das doch alles für den Arsch. Dann brauchst du das nicht zu machen. Also die Grundvoraussetzung ist schon, dass wir in dieselbe Richtung irgendwo gehen.
Ja.
Und da habe ich halt mein handballerisches Know-how, ich kenne den Markt,
ihr seid doch alle für die gleiche Mannschaft, ne?
Füchse Berlin.
Okay, gut. Na, das ist doch schon mal,
da ist jetzt keiner von Alba oder den Eisbären dabei. Ja.
Stell mal vor, der würde doch mal sagen rot.
Der Marco Baldi von Alba, der ist ja bei unseren Meetings jetzt nicht dabei. Wir machen das zu dritt. Ampelsystem würde dir übrigens für deinen Job auch mal gut tun. Dass du hier so eine Crew hast mit deinem Management und so weiter und so fort. Und wenn irgendjemand rot sagt, dann wird das nicht gemacht.
Was soll denn nicht gemacht werden?
Ja, ich glaube, das ist hier relativ autoritär, was du hier abziehst. Und
wie?
Am Ende bist du die einzige Ampel.
Ich habe ja nicht mal eine Entscheidung, dass ich sagen kann, wer kommt.
Du hast eben hier in deinem Verein, glaube ich, kein Korrektiv. Kurt, du machst, was du willst.
Wie, die setzen mir doch die Leute jetzt, wie zum Beispiel dich hier, hab ich mir doch nicht ausgesucht.
Da hat dich keiner gefragt.
Nee.
Aber ab dann bist du der Chef.
Na, jetzt.
So, oder lässt du dir die Fragen hier
irgendwie... Ich muss ja das ausbügeln, was andere angestellt haben. Ich muss da jetzt mit dir hier klarkommen.
Ja, aber du lässt dir ja die Fragen...
Mit dem Vorstandsvorsitzenden, der kommt, wenn er will. Und dann auch, gehst du früher? Also du kommst, wann du willst und gehst dann früher, wa? Hoch.
Ich komme und gehe, wann ich will. Das ist der Luxus meines Alters und der Vorteil meiner Karriere.
Hast du einen Stempel hoch, wo drauf steht?
Nee, aber eine Visitenkarte.
Ja?
Mhm.
Gibt es das heute noch?
Eine richtig schöne Visitenkarte, verteilt man ja kaum noch, weil heutzutage nur noch Handynummer.
Naja, man macht ja das Handy an das Handy.
Oder du schreibst halt die Spieler auch gleich über Instagram Direct Message an.
Directly, genau. So. Wie wir das so machen halt.
Also so läuft es ja mittlerweile auch im Sport.
Ja.
Dass man die Spieler, den man gut findet, den sucht man bei Insta und dann schreibt man den an und dann sagt man, wie sieht's aus, wie lange hast du noch Vertrag?
Und dann cashst du die ein, wa?
Und dann kommt ein Gespräch. Das ist nämlich das Wichtige. Das ist ja nicht so wichtig, ob der gut spielt. Na klar, ist das auch wichtig, ob der mit Handball spielen kann.
Ja, so ist schon von Vorteil.
Ist von Vorteil. Also das
schon mal einen Ball in der Hand gehabt? Ja.
Hilft.
Nehmen wir.
Aber das viel Wichtigere ist genauso wie in deinem Job auch der Charakter. Passt der in meine Mannschaft?
Ja.
Was will der? Ist der ambitioniert oder will der einfach nur ein bisschen Kohle verdienen?
Ja.
Will der mal ins Ausland ein Abenteuer irgendwie erleben oder will der auch was gewinnen? Und wir brauchen halt die Gewinner. Und die finde ich dann nur im persönlichen Gespräch raus.
Und wie ist das gibt ja jetzt mehrere Mannschaften. Und jetzt rufst du irgendwo an und sagst, dich hätten wir gerne. Und dann sagt der Verein, toll, freuen wir uns, dass du uns den abgeworben hast. Schön, Kretsche, toll. Du bist der Beste. Wie läuft denn das ab? Nehmt ihr da Rücksicht, dass man sagt,
Auf befreundete Vereine nehme ich Rücksicht. Also ich habe ja schon auch persönliche Kontakte zu Managern aus anderen Vereinen.
Ja.
Da rufe ich dann den schon mal vorher an, den Geschäftsführer, und sage, ich beschäftige mich übrigens gerade mit dem Spieler. Wie sieht es denn da bei dir aus? Aber grundsätzlich ist der Weg, ich spreche den Spieler direkt an und dann hat der ja meistens einen Manager, mit dem ich dann das Folgegespräch führe.
Aber wenn das ein guter Spieler ist, wird doch der Verein XY sagen, der bleibt mal schön bei uns.
Im Idealfall für den anderen Verein ja, aber meistens, also zumindest den Status, den wir uns jetzt erarbeitet haben, würden die gerne zu uns kommen.
Mhm.
Weil wir A, ein Spitzenverein mittlerweile sind und weil wir Berlin sind.
Und Kohle halt, wa?
Ja, da können wir nicht mithalten mit den Großen. Also das ganz große Budget, die ganz große Asche verdienst du in Berlin nicht.
Naja, aber was willst du denn abwärmen?
Naja, weil die Spieler
mit Fischerhüten
eben was gewinnen wollen. Zum Beispiel und Weihnachtsbaumkugeln übrigens
auch. Wir sind
auch
in Berlin, wir haben Tassen hier, wir haben Porzellantassen.
Richtig. Und der Stadtfaktor, unterschätzt mir das nicht, Berlin spielt eine Rolle. Die Skandinavier zum Beispiel, die im Handball ja wirklich stark sind, ja, für die ist es enorm wichtig, ob die nach Berlin kommen oder ob die nach Lemgo gehen. Nichts gegen Lemgo, aber nee, Berlin finden die schon gut. Und damit können wir halt punkten.
Okay.
Und da verzichten die auch mal auf 500 Euro netto im Monat, wenn sie dafür in Berlin spielen können. Grundsätzlich, die Topstars verdienen jetzt nicht auf massenhaft viel Kohle, nur damit sie in Berlin spielen können. Da musst du schon noch bezahlen.
Ist im Handball ist jetzt nicht, also nicht richtig viel Kohle am Start, oder?
Ich finde schon, dass du gutes Geld verdienen kannst.
Was verdient so ein Spitzenhandballer?
Naja, die Top-Handballer, ich glaube so 25, 30 netto im Monat kann man schon verdienen im Handball.
Okay.
Also als Topspieler.
Also ein Hundertstel von dem, was du als Fußballstar kriegst.
Ja, damit darfst du nicht vergleichen. Also das ist ja sowieso Quatsch, mich immer wieder mit dem Fußball zu vergleichen. Da kannst du auch nur verlieren als Handballer.
Ja.
Das machen, was wir für richtig halten. Du verdienst gutes Geld. Also ich sag mal so, der Schnitt verdient so 5, 6 netto im Monat.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, schon ein gutes Gehalt. Zumindest auch für die Zeit, in der du spielst, wo du dir natürlich etwas aufbauen musst für danach. Also
ja. Wir
haben keine gelangweilten Sportler bei uns im Verein, weil die müssen alle studieren oder eine Ausbildung machen oder sich darum kümmern, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Das ist in unserem Sport so. Was ich aber auch gut finde, weil so haben meine Jungs schon noch ein bisschen was anderes für die Birne und müssen sich auch im normalen Leben bewegen und nicht nur in ihrer Handball-Bubble, was man ja den Fußballern häufig vorwirft, dass sie sich ja nur in ihrer Blase bewegen und von dem da draußen gar nichts mehr mitkriegen.
Deswegen seid ihr vielleicht auch nicht so abgehoben, wa?
Richtig.
Handballer sind da ein bisschen bodenständiger.
Ja, mir fiel das gerade in deiner Eröffnung nämlich auf, als du das Ding mit dem Helikopter gerade gebracht
ja.
hast. So hast du mich damals begrüßt bei Shea Krömer. Das hat mich tief getroffen.
Wie?
Ja, ich habe gesagt, ich bin mit dem Taxi gerade gekommen. Da hast du dann erzählt, ich wäre mit dem Helikopter gekommen. Was ganz viele Leute da draußen geglaubt haben.
Du bist ja Vorstandsvorsitzender.
Ja, genau. Und dann bin ich ganz viel drauf angesprochen und habe
Angebote
für Helikopterflüge.
Ist Propeller, der da gerade läuft? Kannst du mal sagen, dass er mal den Propeller abstellen soll?
Da hast du mir einen Bärendienst erwiesen damals, ehrlich.
Haben das wirklich denn Leute gedacht?
Natürlich denken das Leute. Wenn du was sagst, du bist eine Institution. Ja, überleg doch mal, was du in der Bevölkerung anrichtest, wenn du was sagst.
Wie lange hast du jetzt darunter gelitten? Das sind ja 3 Jahre, wa? Da kommt dann wieder der Abgehobene, der Helikopter.
Ja, ich habe jetzt immer so einen Matchbox-Helikopter in der Hosentasche, den zeige ich dann immer vor. Ist auch auf meiner Visitenkarte übrigens drauf, ein Helikopter.
Aber mal zurück jetzt zum Handball. Ihr seid da, ihr seid sympathischer, ich finde das sympathischer. Ich habe das Gefühl, so nahbarer.
Ja, aber du hast ja auch...
Wenn ich jetzt einen Spieler habe, der 200 Millionen pro Jahr kriegt, der ist doch für alle Zeiten weg. Also der ist doch nicht mehr, der ist dann nicht mehr auf dem Teppich. Gönne ich ihm so, finde ich geil. Denke ich so, du hast ausgesorgt. Muss natürlich an die Steuern denken. Bei 200 Millionen bleibt ja nicht viel übrig. Das sind ja dann nur noch 100 Millionen. Aber rein so von der Bodenständigkeit...
Naja, ist ein bisschen unfair.
Verloren.
Ja, du hast natürlich... den Vorteil, dass du viele Handballer kennst.
Ja.
Also persönlich.
Ja.
Und deswegen kannst du dir über uns zumindest ein Bild machen, weil du ja nicht nur mich kennst, sondern auch noch ein paar andere, die du im Laufe deiner Handballerzeit kennengelernt hast.
Herr Reichmann zum Beispiel.
Tobi Reichmann, Andi Wolf.
Wo ist er denn jetzt? Reichmann? Ist Reichmann immer noch im Süden?
Der hat letzte Woche mit 35 Jahren gerade wieder einen Profivertrag bei den Rhein-Neckar-Löwen unterschrieben. Davor war er in der 3. Liga 2 Jahre lang.
Ja.
Und jetzt spielt er wieder Bundesliga.
Und wo ist Rhein-Neckar? Welche
Mannheim. Bundesliga?
Mannheim.
Richtig. Und da du ja aber nicht persönlich so viele Fußballer kennst, ist es natürlich schwer für dich ein absolutes Urteil.
Ja, keinen.
Siehst du?
Icke Hessler war auf meiner Schule.
Wie lange ist das her?
Ja.
Über wie viele Jahrzehnte reden wir jetzt?
40 Jahre? So. Nee, 35. Aber er war ja auch, er ist ja älter.
Wobei Icke ist ein
er
Feiner.
Er war auf meiner Schule, aber als er wegkam, kam ich dann.
Das ist ein feiner Charakter.
Icke Hessler?
Ja, richtig guter Typ, finde ich.
Ja.
Ganz feiner Kerl. Aber
Berliner halt.
Die Diskussion ist ungerecht. Ja, weil meine Frau sagt immer, und damit hat sie wahrscheinlich auch recht.
Die hat immer recht.
Wenn wir da, ja, stimmt, wenn wir darüber...
Ich bin manchmal betig zu Gott und sage, ein Glück hat der Kretsche diese Frau.
Sagen viele.
Ja. Was wäre aus dir geworden ohne deine Frau?
Nicht auszudenken. Also auf keinen Fall ein Vorstandssport bei den Füchsen.
Nee.
Ja. Aber die sagt immer, und das ist ein interessanter Ansatz, wenn wir so darüber reden, ja, die Fußballer und abgehoben und arrogant und schmeißen die Kohle zum Fenster raus und bewegen sich, kein Kontakt mehr zum Volk und so weiter. Und dann sagt sie, pass mal auf, gib mal deinen Handballer-Jungs 50 Millionen Euro im Jahr und du wirst mal ganz schnell sehen, wie dies, der Charakter von den Menschen dann verändert.
Naja, selbstverständlich.
Innerhalb von ein paar Monaten. Und da hat sie nicht Unrecht wahrscheinlich.
Naja, klar.
Ja, wir reden natürlich jetzt aus einer Position, aus einer Distanz heraus, wo wir sagen, okay, wir haben ein überschaubares, aber ein gutes Gehalt. Ja.
Nee, jeder dreht durch. Künstler, alle.
Oder?
Das ist, wenn du jetzt 100 Millionen auf dem Konto hättest...
Ist dir das nicht so gegangen, als du zum ersten Mal richtig Asche verdient hast, dass du dann so eine Arschlochphase hattest?
Naja, ich hatte mehr so Angst. Also da war die Angst da, weil ich hatte ja...
Aber gab's
als
mal den
ich
Moment?
Angefangen hatte, hatte ich ja gar nichts. Also es war ja jetzt nicht von meinen Eltern her, aber als ich ausgezogen bin von zu Hause, bin ich in der Gosse gelandet. Als ich gesagt habe, ich kümmere mich mal jetzt allein um meinen Scheiß, bin ich komplett abgestürzt.
Im Wedding?
Das war in Neukölln dann später.
Ja.
Mitte der 90er so.
Ja.
Und als ich dann Kohle bekommen habe, hatte ich immer die Angst, naja, das endet natürlich dann irgendwann wieder in dieser anderthalb Zimmerwohnung auf dem zweiten Hinterhof in Köln.
Ja. Und war
das so, dass ich ganz lange, also bis heute noch, wenn ich jetzt eine Anschaffung mache, die, sagen wir mal, 1000 Euro beträgt, dann zitter ich. Dann denke ich so, 1000 Euro ist eine Ansage.
Okay.
Also mache ich denn schon, wenn ich denn ein bisschen drüber nachgedacht habe. Oder aber ich würde jetzt nicht hier irgendwie mit dir jetzt rausziehen und sagen, komm, wir hauen jetzt mal 1000 Euro, zack ich hier auf den Tisch und kaufen wir uns was Schönes.
Hey, das eine ist ja die finanzielle Entwicklung. Da bin ich bei dir. Ich meine, du hast ja Verantwortung für ein paar mehr Menschen noch in deinem Leben als nur für dich.
Ja.
Aber so der Moment, und da bist du bist ja nun auch ein Bühnenmensch. Hast du nicht irgendwann gedacht, als dann der Applaus mehr wurde und als dann die Preise kamen, ich bin der King.
Ich hab, weißt du, was ich hatte? Ich hatte dann so eine Phase, wo ich so mit Cappy rumgerannt bin und Sonnenbrille.
Ja.
So auch im Winter.
Ja.
Weil ich dachte, naja, ich werde natürlich jetzt erkannt.
Ja.
So. Und zwei Jahre später habe ich so gedacht, dich kennen Leute.
Ja.
Aber, pass mal auf, mein Kleiner, dich kennen ja nicht alle.
Ja.
Weißt du?
Lässt man dich in Ruhe, wenn du durch Berlin läufst?
Ne, ich werde schon angesprochen, so Fotos oder so,
aber
das rechtfertigt jetzt nicht ein Cappy und eine Sonnenbrille, ja, weil so viele Leute sind es denn nicht.
Nee, aber hast du
und
für
nicht
dich
jeder,
mal
der
gedacht?
Dich erkennt, spricht dich ja auch an, weißt du? Aber das war so eine Phase, wo ich weiß nicht, hatte ich vielleicht Angst, dass die...
Schon wieder Angst.
Dass die mich erkennen.
Aber oder? Du hast nie gedacht, ich bin ja der König. Also nee. Jetzt bin ich hier jemand und was wollt ihr denn alle? Und hast dann irgendwie dein Umfeld... angefangen, irgendwie ein bisschen arrogant zu behandeln.
Nee, was ich immer gemacht habe, war, dass ich so gegen mich gearbeitet habe, was Alkohol anging. Da habe ich unheimlich viel zugelangt. Denn. Also das war so ein, das überfordert mich alle, ich muss damit klarkommen, also ich jeden Tag saufen.
Haben wir ja auch zusammen gemacht.
Ja.
In Magdeburg damals noch.
Wie heißt er? Gustav.
Nach deiner
Show. Tokio Gustav.
War kein schlechter Abend.
War kein schlechter Abend, aber ich hab, glaube ich, 3 Jahre gebraucht, um Magdeburg wieder auf meine Seite zu bekommen. Weil ich war so verstrahlt an dem Tag, als ich aufgetreten bin. Völlig zeitversetzt. Ich war eine halbe Stunde länger als sonst, aber mit dem gleichen Material. Also ich habe jetzt nicht mehr erzählt als sonst. Und das fanden die scheiße, mit Recht.
Du warst sehr aggressiv.
Das war richtig scheiße gewesen.
Du warst einfach richtig aggro.
Und dann bin ich wiedergekommen.
Mhm.
Und ich glaube, das war schon die Phase, wo ich nicht mehr getrunken habe.
Wann hast du aufgehört?
2013, also 2011. 13 Jahre ist das jetzt her. Ja, 11.
Okay.
Und dann habe ich da nochmal gespielt in Magdeburg, da war ich nüchtern. So, also ich war trocken. Aber wenn du
was
trocken bist,
besser?
Gerade mal trocken, dann bist du auch noch so sehr verkopft. Also du bist dann sehr... du bist da sehr, weiß ich nicht, so nerdmäßig drauf, dass du trinkst ja nichts und du bist ganz angespannt irgendwie. Und dann dachte ich so, jetzt hole ich mir Magdeburg zurück. Und der Abend war auch scheiße, weil ich so angespannt war.
Ja, ist
und dann im dritten Jahr bin ich dann wieder nach Magdeburg, also ich habe es auch nicht sein lassen. Und dann habe ich sie wieder gehabt. Weil die Scheiße hat 3 Jahre gedauert.
Was ist denn für ein Zustand am besten für dich als Künstler zum Auftreten? Was ist das für ein Zustand?
Ach, schön ausgeschlafen.
Und klar.
frei irgendwie. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich fahre jetzt nach Magdeburg da, komme an um 14 Uhr im Hotel und lege mich dann noch ein bisschen hin, gucke im Fernsehen hier Leopard, Löwe und Geier oder wie die Scheiße heißt, weißt du, ess noch was Schönes und fahre dann irgendwie hin ohne Zeitdruck. So, dass ich um 18 Uhr in der Halle bin und dann warten bis 8 und dann eskalieren.
Bist du noch nervös?
Ja, klar.
Und wann hört das auf?
Gar nicht.
Die ganze Show über?
Nee, ach so, ich dachte jetzt wegen von oft, also vor den Auftritten Lampenfieber zu haben, wird ja nicht aufhören. Aber wenn du auf der Bühne bist, 15 Sekunden.
Vorbei.
Wenn der Erste lacht, dann schlägt das um wieder in Größenwahn, weißt du?
Das ist geil. Aber die Nervosität.
Habt ihr da hoch, wa? Als Spieler? Ja, geht dir der Arsch auf Grund da jetzt, oder?
Das nicht. Also, das wäre eher kontraproduktiv.
Aber hast schon Angst, oder? Dass du irgendwas verkackst? Oder?
Nee. Also, du darfst keine Angst haben. Aber wenn du die Anspannung nicht mehr hast und wenn du die Nervosität nicht mehr hast, dann kannst du auch aufhören. Also deswegen habe ich ja auch dann aufgehört, als ich noch relativ jung war mit 34.
Ja.
Weil ich von heute auf morgen die Lust verloren habe am Sport. Und diesen
deswegen hast du aufgehört? Nicht wegen Altersgrenze, dass man gesagt hat, okay.
Nee, ich hatte noch ein Jahr Vertrag. So, ja.
Du hast aufgehört, weil du Langeweile hattest?
Nee, ich kam aus dem Sommer zurück oder bin in den Sommerurlaub gegangen. Und hab gedacht, also ich will's dir jetzt noch 2-3 Jahre morgens um 9 mit kurzer Hose in der Turnhalle stehen und das machen, was du jetzt schon 20 Jahre gemacht hast.
Naja. Aber du weißt doch, dass das endlich ist beim Sport. Also wenn ich jetzt als Komiker sage, keinen Bock jetzt in kurzer Hose hier wieder in Magdeburg in einer Halle auf einer Bühne zu stehen irgendwie, dann ja, aber bei Sportlern ist, ich meine, wie lange kannst du das machen? 35? 36?
Gibt jetzt schon auch einen, der ist jetzt zurückgetreten mit Anfang 40, aber das sind die Ausnahmen Mitte 30 bei den vielen Verletzungen.
Ja.
Es gibt ja zwei Herangehensweisen. Die eine Herangehensweise ist, Rudi Völler, der sagte zu mir, kriegst du das Spiel so lange du kannst, bis sie dich vom Feld tragen, weil die Zeit kommt nicht wieder.
Mhm.
Habe ich mir überlegt. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, hör auf, wenn du on top bist. Also wenn die Leute irgendwie sagen, warum hört er denn schon auf? Als wenn sie irgendwie sagen, er hätte schon vor 2-3 Jahren hätte aufhören müssen.
Er zieht da schon ein Bein hinter sich her. Das kann ja ein Spiel werden heute.
Und ich habe mich tatsächlich für die zweite Variante entschieden. Also früher aufzuhören, als die Leute das hätten gewollt.
Ja.
Und das war für mich cool, weil ich habe dann wirklich, ich habe immer davon gelebt, dass ich extrem ehrgeizig bin.
Ja.
Und das war oft zu extrem, das war drüber. Also ich habe auch meine Mitspieler dann bei Niederlagen scheiße behandelt und habe das persönlich genommen. Und mein Antrieb war extrem, also enorm. Und der war dann weg. Der war irgendwann weg und den gab's dann nicht mehr. Und die Aussicht war zu gewinnen mit Magdeburg, war dann in dem Jahr auch nicht mehr so hoch. Und dann habe ich gesagt, dann hör ich auf. Also dann
hast du gesagt, leck mich am Arsch, kein Bock mehr.
Dann habe ich den Verein im Sommer informiert, ich will jetzt nicht mehr noch ein Jahr spielen.
Da haben die sich gefreut, war? Da haben die sich gesagt, Mensch, lass dich mal einen Arm nehmen. Tolle Entscheidung. Wir finden schon jemanden, ist ja kein Problem. Handballer wachsen ja auf Bäumen, muss man ihn nur pflücken. Tschüssi.
Da waren die stinksauer. Und klar, war ja auch der schlechtstmögliche Zeitpunkt. Da kannst du ja auch nicht mehr einfach ihn verpflichten. Weil ist ja schon vorbei. Und dann, ich habe es aber noch auf die Spitze getrieben. Ich habe gesagt, ach übrigens, ich habe mir noch überlegt, ich würde dann jetzt gerne hier den Sportdirektor aber machen ab nächstes Jahr. Also ganz weg bin ich auch nicht. Ich höre auf zu spielen, aber ich möchte schon Chef sein. Und das fanden die auch nicht gut. Und dann habe ich. Und dann habe ich das
in der Zeitung. Da ist die Ampel nicht auf grün gegangen, wa?
Dann habe ich das in der Zeitung lanciert. Ich höre auf, aber ich möchte dem Verein gerne erhalten bleiben. Und dann haben die Fans noch Transparente gemalt. Kretschel muss bleiben als Sportdirektor. Und dann sind die mehr oder weniger dazu gezwungen worden, mich als Sportdirektor einzustellen. War jetzt auch nicht die feine Art, apropos Arschlochphase. Nee, aber deswegen interessiert mich das, weil du bist natürlich schon auch ein Bühnenmensch und wo ja Applaus noch wichtiger ist als bei uns. Klar, wenn bei uns die Halle voll ist und Ramazamba ist, aber das ist ja dein direktes Feedback, was du bekommst.
So. Naja, ich mach's ja jetzt. Ich habe ja jetzt große Hofpause gerade, was Tour angeht. Also ich bin seit Juni letzten Jahres nicht mehr auf Tour.
Ja.
So, und das geht. Also ich gehe jetzt nicht auf die Straße und bettel Leute an, dass sie mal klatschen können, kurz.
Machst da kein Stand-up-Programm auf der Straße am
Guter. Können Sie mal bitte klatschen, einfach mal für mein Gefühl.
Also du bist charakterlich damit immer klargekommen. Du warst immer der Gleiche.
Es gibt ja die Leute, die durchdrehen, so, kennst du auch, denn die Leute scheiße behandeln, zum Arschloch werden. Richtig. Dann gibt es die Leute wie mich, glaube ich, die das dann also an sich selber auslassen mit Saufen oder so oder Drogen.
Machst du ja auch nicht mehr.
Nee.
Okay,
aber so, dass ich jetzt dachte, ich bin hier der große Zampano, dachte ich nicht. Nee.
Hast du nie gedacht?
Nee, denke ich bis heute nicht. Ja. Ist das nicht bei dir auch so, dass du diese Show bist, dass das albern ist?
Ja, aber du...
Oder geht dir einer ab da, wenn du jetzt irgendwie eingeladen wirst zu einer Preisverleihung, dass du dann denkst jetzt,
also ganz
bin
ehrlich,
ich hier King Currywurst oder denkst du nicht einfach, oh, das sind alle Idioten?
Na gut,
hauptsächlich.
Ich sag mal, deine Erfolgsamplitude ist ja anders als meine. Du wirst ja, je älter du wirst, erfolgreicher.
Und das ist ja im Gegensatz zu Sportlern halt,
so,
als Komiker, ich kann das ja mit 105 noch machen.
Ja eben, aber du wirst es wahrscheinlich auch später. So, und meine, oder die Hochzeit der Sportler ist mit Mitte 20 oder Anfang 20. Da checkst du ja noch nicht, wie die Welt funktioniert.
Nee.
So, und das ist aber deine Hochphase, in der du in den meisten Fällen auch am meisten Geld verdienst.
Ja.
Und dann mit 30 wieder vorbei ist. Oder anders.
Das ist doch scheiße, oder? Weil mit 35, sind wir mal ehrlich, mit 35 fängst du doch an, langsam erwachsen zu werden eigentlich.
Richtig. Und was ich damit sagen will, na klar war ich mit Mitte 20 dafür anfällig.
Mhm.
Auf die Partys zu gehen, eingeladen zu werden,
ja.
MTV Music Awards durchzudrehen. Ich meine, das war ja für Handballer nicht üblich, dass man auf sowas eingeladen wird. Schauspieler kennenzulernen, Musiker kennenzulernen. Irgendwie
Kurt Krömer.
Koti kennenzulernen.
Das also, hat lange gedauert, war das
ja...
Ja. 10 Jahre.
Nee, aber
jetzt hast du alles erreicht. Du kennst jetzt alle.
Wenn ich nicht bekannt gewesen wäre, hätten wir uns ja auch nicht kennengelernt. Logischerweise nicht. Also wenn ich jetzt Handballer XY gewesen wäre, hätten wir uns nicht kennengelernt.
Ich habe mich, als wir uns kennengelernt haben, auch ja nicht für Handball so interessiert. Mhm. Aber du warst halt schon so eine Type. Du warst halt so der Punkrocker, der Handballer.
So,
und also ich glaube, viele Leute kannten dich.
Ja.
Aber jetzt nicht, weil sie Handball verfolgt haben, sondern einfach, weil jetzt der komische Typ da mit den bunten Haaren kommt.
Genau. Und das war ja das Wichtige für die Sportart,
klar,
mal außerhalb des Handballkosmos transportiert zu werden. Aber natürlich war das für mich dann verführerisch, mit Anfang, Mitte 20 dort Gas zu geben und die ganze andere Welt kennenzulernen außerhalb meines
Handballkosmos. Naja, klar, das habe ich auch gemacht, klar.
Und dann war ich natürlich auch manchmal bestimmt nicht mehr charakterlich so gefestigt, um alle Leute in meinem Umfeld gut zu behandeln. Das muss ich schon ehrlich zugeben, dass ich da
ein Arschloch
Arschlochzüge hatte mit Mitte 20, Ende 20.
Aber es ist doch gut, dass du jetzt kein Arschloch mehr bist.
Ja,
das wäre doch scheiße. Wenn ich jetzt sagen würde, du bist das gleiche Arschloch wie vor 10 Jahren. Das wäre doch scheiße. Weißt du? Du bist ein Arschloch und du wirst immer ein Arschloch bleiben. Das wäre doch krank.
Ja, aber tatsächlich, das hat ein Mensch in meinem Leben bewirkt. Also das Thema umzudrehen.
Deine Frau.
Ja, stimmt.
Ist so, wa?
Ist wirklich so. Da will ich mir gar keine Lorbeeren
anstecken. Nee, ich meine es wirklich ernsthaft, dass wenn du deine Frau nicht hättest, glaube ich, wärst du durchgedreht, oder?
Wäre möglich. Also gut, ich war schon mit Ende 30 auch gefestigter als mit 20 und wusste schon auch,
worum es... Schlägt sie dich auch, dass du mal eine geballert bekommst, so?
Kommt sie nicht ran.
Das, naja, mit einem Tritt oder so. Kleine Leiter. Oder?
Wenn ich liege. Vielleicht, so. Wenn ich liege.
Oder von hinten in den Arsch treten und dann wegrennen, so von wegen, denk dran, auf dem Teppich bleiben.
Nee, aber sie schlägt mich argumentativ. Also die hat schon eine scharfe Zunge. Und damit kriegt sie mich jedes Mal. Aber das ist schon interessant, wie das Leben dich nicht hinbiegt, aber ein Mensch, die Kraft hat, dich hinzubiegen. Ja, und dich irgendwie auf eine...
Ja, die Meinung sagen, oder?
Völlig
das, ist
anderen
ja,
Weg.
Das ist ja das, was die meisten denn fehlt. Dass du, gerade wenn du so einen Höhenflug kriegst,
wer hast sagt du dir ehrlich deine
Arschkriecher um dich rum, die das noch beflügeln. Aber keiner sagt zu dir, Kretsche, du benimmst dich gerade wie eine offene Hose.
Wer ist das für dich?
Meistens Freunde.
Wirklich?
Und dann sind es auch Kinder, meine Kinder. Also dass ich denke, ich gebe jetzt hier Tasse über das Arschloch und dann komme ich abends nach Hause und dann... sah ich, wen ich zusammengeschissen habe und dann klatschen wir alle und meine Kinder sagen, toll, du bist ja der beste Papa der Welt. Schön.
Na gut, aber Kinder können ja deine Arbeit nicht beurteilen und können ja sagen, da hast du dich jetzt aber verrannt, Papa. Also so nicht.
Naja, aber wenn ich jetzt nach Hause kommen würde und heute 2 Stunden in der Küche stehen würde und sagen würde, ich bin der beste Podcaster der Welt, ich hatte heute Kretsche dabei, dann...
Das interessiert dich nicht.
Dann gehen die, dann sagen die.
Ja. Also die bringen dir die Normalität zurück.
Ja, klar.
So,
ist ja
aber wer
also
sagt...
Ist nichts, ich bin zu Hause nichts Besonderes.
Nee, das geht uns ja allen so.
So, weißt du?
Aber wer sagt dir die Wahrheit? Also wenn du jetzt mal eine Kritik vertragen müsstest, wer sagt dir das?
Naja, schon Freunde.
Ja?
Ja. Also ich habe jetzt keine Freunde, die sagen, das ist jetzt so, du bist jetzt so toll, also deswegen, wir lieben dich so, weil du so toll bist. Weißt du? Also,
das aber wie viele Freunde hast du denn, Cody? Ich habe das Gefühl, du hast dich sozial völlig entkoppelt. Das ist mein persönliches Gefühl. Wir versuchen ja seit 10 Jahren Kaffee zu trinken und haben es nicht geschafft.
Von dir entkoppelt, ja. Wie viele Freunde habe ich? 5 oder 6?
Schon?
Ja. Aber so Freunde, die ich richtig ewig lange kenne. Mhm. Also auch nur aus der Zeit, wo ich Karl Arsch war für alle.
Okay.
Weißt du? Also deswegen auch nichts Besonderes, weil die kenne ich doch von früher. Mhm.
Und die sagen es dir auf den Kopf zu.
Ja.
Gut. Gut, sowas zu haben. Weil ich sage dir, das ist in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr der Fall.
Ja, in unserem Beruf halt auch.
Also die Diskussion hatte ich zum Beispiel gerade jetzt nach der Europameisterschaft.
Ja.
Wo ich sage, wer sagt denn wem noch die Wahrheit? Wir versuchen natürlich alle irgendwie schön zu reden und versuchen irgendwie den Handball nach vorne zu bringen und machen die Situation oder machen den Sport und die Nationalmannschaft dann besser, als sie eigentlich ist. Und du sagst dir eigentlich insgeheim, naja, aber eigentlich müsstest du auch mal draufhauen, weil da ist nicht alles super gelaufen gerade, was da gespielt worden ist bei dem Turnier.
Meinst du jetzt die deutsche Mannschaft?
Meine ich auch
zum Beispiel. Dass wir jetzt sagen, wir waren toll und...
Ja. Ja,
wenn wir,
also ich neige ja selber
immer
auch
vorne,
dazu.
Wenn wir hinten sind, ist hinten vorne. Also
geil.
Meinst du das? Die sind immer... Naja, wird schon.
Richtig.
Und morgen ist auch noch ein Tag.
Richtig.
Ihr seid ja noch jung, denn eben nächstes Mal.
Nein, aber dir wird ja ständig dieses Gefühl suggeriert, was auch auf der einen Seite richtig ist, wir sitzen alle im selben Boot.
Ja.
Also sind wir keine Nestbeschmutzer.
Ja.
Also dürfen wir auch keinen kritisieren. Und wenn wir halt mal machen, dann sofort Alarm. Wie kannst du nur und warum? So schlecht war ich doch gar nicht. Oder?
Aber kannst du nicht sagen, die Mannschaft hat scheiße gespielt, wenn sie scheiße gespielt haben?
Ja.
Dass sich einer hinstellt, du oder Trainer oder weiß ich, bei wem die Ampel gerade auf grün ist und dann sagt, Leute, kommt mal ein bisschen aus dem Arsch. Was war denn das gestern?
Man kann das sagen, aber mit angezogener Handbremse.
Weil die Spieler sonst beleidigt sind, oder?
A, das. Die Gefahr ist relativ groß. B, solange das Turnier noch im Gange ist und man ja noch theoretisch eine Medaille gewinnen kann, da jetzt keine schlechte Stimmung reinzubringen, weil ein Resümee kannst du auch danach ziehen. So, und dann, glaube ich, gibt es schon wenige in meiner Welt, in meinem Sport auch, die tatsächlich die Probleme kritisch und direkt ansprechen. Sondern man redet irgendwie alles schön und sagt, Mensch, wenn es denen gut geht, dann leben wir auch alle davon und dann geht es uns allen noch besser. Wir müssen die Euphorie der deutschen Bevölkerung aufrechterhalten und so weiter und so fort. Und lass es doch nicht so drastisch formulieren, weil so schlecht sind sie doch auch gar nicht und so weiter und so fort. Aber die Wahrheit sieht schon oft anders aus. Und da wünschte ich mir manchmal, dass es wirklich auch Leute gibt, die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, aber zumindest unter 4 Augen klar ansprechen
und sagen. Das gibt es ja nicht mehr beim Handball?
Naja, selten. Also es gibt einen, Bob Hanning, der macht das regelmäßig. Der kriegt dann natürlich auch dafür auf die Fresse, dass er eben Probleme kritisch anspricht. Aber
na, was machen, wenn ich jetzt so einen Spieler da habe, ich bin jetzt in der Kabine und der zeigt, ihr spielt hier wie...
Ja.
Die letzten Idioten, dann...
Na, das macht der Trainer.
Sind die beleidigt und halten sich die Ohren zu? Oder was, wie geht denn das denn? Also wie kriegen die denn die Ansage? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Auftritt und der war scheiße, dann sagen ja Leute, merkst du selber, war scheiße.
Ja, du kriegst ein direktes Feedback, das ist meistens ungefiltert, oder?
Ja. Naja, vom Applaus schon mal, also bloß wenn ich es nicht raffen würde, dass die Leute das auch scheiße fanden, habe ich Leute im Umfeld, die sagen, naja, doller war es nicht.
Der Trainer sagt das schon. In der Kabine, da, wo keine Kamera hin darf, da sagt er, da redet ja schon Klartext. Aber wer redet mit dem Trainer Klartext? Also wer sagt dem Trainer, Alfred Gislason ist unser Bundestrainer, da bist du jetzt auf dem Holzweg.
Und wer macht das? Machst du das?
Das macht eben keiner. Und jetzt ist es die Frage, jetzt bewerten wir natürlich im Fernsehen von außen, wir sind ja Experten.
Wir sind 83 Millionen Handball- und Fußballexperten und Politikwissenschaftler, Soziologen, alle sind wir.
Und ich mache es ja nun auch in der Öffentlichkeit, also für einen Fernsehsender. Und da überlegst du dir dreimal, ob du das, was du siehst, hundertprozentig so raushaust, ungefiltert raushaust oder sagst, mach mal lieber langsam. Also
manchmal machst du das so ein bisschen ironisch, wa?
Ja, oder ich rede.
Bei manchen.
Ich rede auch.
Ich habe so Kommentare gehört, wo ich dachte, find das scheiße.
Ich rede Sachen. Du hörst das raus?
Ja, klar.
Ich rede Sachen.
Ja, du sagst
schön.
Dann so Sachen wie, naja, das ist schon richtig toll gelaufen heute. Und dann weiß ich natürlich, ist das scheiße gelaufen. Die haben wir nicht gewonnen. Also, was ist da schön gelaufen?
Und die Natur des Sportlers ist halt so, weißt du, wenn ich jemanden 100-mal lobe, ja, dann sitzt der auf der anderen Seite und sagt, super, klasse, aber äußert sich nicht einmal, ne? Kriegst du nicht mal irgendwie eine WhatsApp oder sowas. Aber sagst du einmal was Kritisches, dann klingelt der Telefon direkt. Ja. Wie kannst du sowas sagen und so weiter. Jetzt fühle ich mich aber ungerecht behandelt. Also da haben schon einige in unserem Sport auch schon ein dünnes Fell.
Aber ist überall, wa? Das ist so jetzt auch, wenn so Fußballspiele, früher hatte ich das Gefühl, die Fußballspieler haben ungefiltert rausgehauen, was sie dachten. Hau mir ab mit deinen scheiß Fragen, du Vollidiot oder so, du Vollpfosten, wie kannst du mich die Scheiße jetzt hier fragen?
Gab's
heute ist es so wie einstudiert, oder? Wenn Fußballer, ich weiß nicht, wie das bei Handballern ist, wenn die nach dem Spiel gefragt werden, dann geben die da eine Antwort aus dem Katalog und alle Dufte.
Ich finde, die schöne Ausnahme ist immer noch Thomas Müller. Also wenn ich den im Interview sehe, dann freue ich mich und dann weiß ich, der haut doch mal einen raus. Aber das ist natürlich nicht mehr gewollt. Und es ist auch, und wir hatten dieses Thema schon
aber
mal.
Aber wer ist denn beleidigt, wenn ich jetzt als Fußballspieler
die
Gegenmannschaft beleidige? Weil ich halt, mein Gott, ich habe verloren, ich habe meinen Arsch aufgerissen, monatelang im Training gewesen, jetzt verliere ich, weil die vielleicht scheiße gespielt haben und dann sage ich das. Eine beschissene Mannschaft.
So läuft ja Medienjournalismus nicht. Also ich kann dir ja mal kurz anhand eines...
Aber das war doch früher so, oder?
Nee.
Früher nach dem Spiel...
Nee, also früher war es so, da stand der Interviewer, hat den interviewt und dann wurde 1:1 gesendet.
Ja.
Und dann wurde aber auch jetzt nicht nochmal der, über den er gesprochen hat, angesprochen. Heute läuft es so, ich kritisiere den Spieler XY der Nationalmannschaft in einem einstündigen Podcast-Format.
Ja.
So, da sprechen wir darüber, was ist alles schlecht gelaufen und wer war nicht gut drauf und so weiter und so fort. Und die Medien wollen natürlich die Schlagzeilen, brauche ich dir nicht zu erklären.
Dass du dich hässlich geäußert hast über XY.
Und dann ruft Journalist XY den Spieler an
und sagt,
du sag mal,
Kretscher hat gerade gesagt, du hast einen fetten Arsch.
Der Kretscher hat gesagt, du bist eine absolute Pfeife. Was sagst du denn dazu? Und dann reagiert der natürlich wieder dünnhäutig.
Das ist dein Ernst. Ja.
Wie kann er nur, das tut mir weh. So, weißt du?
Ja. Und dann heißt es, du hast ihn verletzt.
Ja, bei dieser EM war Kretschmer kritisiert, Knorr, also Juri Knorr, eines der größten Talente, was wir haben. So, da war die große Schlagzeile. Und deswegen kann ich Spieler verstehen, weil natürlich suggerieren dir die Medien gerne, wir wollen auch den Typen und wir haben Charakterköpfe nicht mehr und sag doch mal was und hau doch mal was raus. Und wenn der was sagt, aber dann stehen sie alle da.
Ja.
Und dann wird aus so einem kleinen Ding was Riesengroßes gemacht.
Mhm.
Und das ist natürlich dann etwas, was du nicht mehr anstrebst.
Und dann sagst du dir, ruhig. Halt mal lieber die Fresse heute.
Der Spieler macht das auf jeden Fall. Ja. Klar überlegen die sich vorher, was die sagen. Und wägen dann im Interview jedes Wort schon auf der Goldwaage. Das ist einfach ein Mechanismus heutzutage. Aber es ist nicht cool für uns, weil es nicht mehr viel Material gibt.
Ja.
Ne? Und weil wir uns viel mehr in Schlagzeilen bewegen als in einem gehaltvollen Interview, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade führen.
Und die Leute verstehen es vielleicht auch nicht mal.
Nee, also
ich würde mich jetzt auch nicht über Kollegen schimpfen, die ich nicht leiden kann oder so. Oder generell nicht sagen, wen ich nicht leiden kann von meinen Kollegen, weil das hat immer so was.
Aber du machst dir eine Meinung.
Ist verbittert oder die Leute würden vielleicht denken, der ist jetzt neidisch oder irgendwie sowas. Aber die würden ja nicht den Kern verstehen.
Den verstehst du doch
aber
auch nicht, kannst du doch nicht.
Wenn ich jetzt XY scheiße finde und das jetzt hier öffentlich sage, was bringt mir das? Da kann ich den ja auch anschreiben oder ihm das persönlich sagen.
Aber auch da gilt ja für mich, ich verstehe dich, würde mir genauso gehen. Aber nehmen wir mal an, du liest einen langen Artikel in der FAZ, der einen Podcast von einem anderen bekannten Podcaster zusammengefasst hat und bildest dir aus diesem Artikel deine Meinung. So, dann sagst du, Mensch, was ist denn das für ein Idiot? Die Schlagzeile hat mir schon nicht gefallen. Was erzählt der denn da eigentlich?
Ja.
Hörst dir aber den ganzen Podcast nicht an.
Ja.
So,
und dann als letzter Satz steht, Kurt Krömer hat einen fetten Arsch.
So, aber aus dieser komprimierten Meinung bildest du dir dann halt deine eigene Meinung.
Ja.
Das ist unfair. Und dann wirst du halt damit konfrontiert. Was sagen sie denn dazu? Hier, Anke Engelke hat rausgehauen. Ja.
Das
ihre Frisur sieht katastrophal aus.
Die eskaliert schon wieder.
Also es ist nicht einfach, weil so viel medialen Input gerade irgendwie gibt. Der wird dann komprimiert, daraus bildest du dir deine Meinung. Ja. Eventuell liest du nur eine Schlagzeile, hast du schon verloren.
Ja.
Und das darf dir eben nicht passieren, dass du dir deswegen deine Meinung bildest. Aber du kannst doch nicht 2 Stunden Podcast hören, nur um das dann verifiziert irgendwie auswerten zu können. Ist halt schwer. Es hat echt eine schwere Zeit, aber ich finde deine Herangehensweise gut, dass du sagst, du machst es grundsätzlich nicht. Ja.
Ja,
du ziehst da nicht über andere her.
Also die Kollegen, die ich scheiße finde, die wissen das alle.
Weil?
Naja, weil man sich begegnet, weil man nicht miteinander spricht oder weil man eben sagt, das ist, finde ich einfach scheiße. Aber persönlich dann.
Also du hast also den dann auch schon mal kennengelernt oder du findest nur die...
Ja, man trifft sich ja irgendwann und dann merkt... Also,
oder du findest nicht die Art der Kunst
scheiße.
Nimm
mal irgendeinen Komiker und google mal nach Kurt Krömer und ... Gibt's da Bilder? Weißt du, von wem gibt's denn Bilder und von wem gibt's keine Bilder? Allein sich den Spaß mal zu gönnen, dann weißt du das schon. Warum gibt's denn eigentlich von dem und Kurt Krömer keine Bilder zusammen? Sind die denn nicht befreundet oder was?
Aber bewertest du das denn aufgrund... der Persönlichkeit, also dass du den persönlich scheiße findest, weil du den mal kennengelernt hast, oder weil du jetzt sagst, die Art von Humor finde ich so schlimm.
Die Art von Humor finde ich schlimm oder ihn persönlich kennengelernt und dachte, bist du denn für eine Pfeife?
Okay.
So.
Was? Also du fandest zuerst die Art von Humor schlimm und hast ihm dann persönlich gesagt, dich finde ich eigentlich
schlecht. Ja, oder anders. Auch. Ich fand den sympathisch und dann habe ich den kennengelernt und dann dachte ich, oh Gott, was für ein Arschloch.
Das ist bitter, ne?
So, das ist...
Das ist bitter.
Aber ich glaube nur bei Leuten, die man bewunden hat. Wenn du jemanden hast, den du bewunderst und den dann kennenlernst oder sie und dann stellt sich raus, das ist ein Vollarschloch, das tut weh.
Dann ist man so
entzaubert. Also jemand, der 20 Jahre älter ist, als du Kind warst, dem zugejubelt hast irgendwie und dann lernst du den kennen und alles geht kaputt und du denkst, oh Gott.
Deswegen kann ich nachvollziehen, warum Stars, also richtige Stars, sich abschotten. Weil es ernüchternd ist, wenn du dein Idol kennenlernst und dann irgendwie feststellst, das ist ja nur ein ganz normaler Typ.
Naja, das ist ja in Ordnung.
Dann verfliegt dieser Zauber.
Das ist nur, wenn ich jetzt von einem Kind angesprochen werde, können wir ein Foto machen und ich spuck das Kind an. Dann ist ja scheiße. Wo man denkt, das ist ja, was ist das denn für ein Monster? Weißt du?
Ja.
Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, bei jemandem merke, okay, der kauft auch bei Edeka ein, der große Star, ist ja sympathisch. Oder wenn ich jetzt kleiner Pupi bin, ich will Handballer werden, ich lerne dich kennen. Das ist doch geil.
Ja, das stimmt schon.
Denn du haust den Ball an den Kopf oder so.
Gab's mal irgendjemanden, den du total verehrt hast, der so dein Kindheitsidol war?
Nee, ich finde bis heute Habe Kerkeling zum Beispiel geil, den ich nie kennengelernt habe.
Okay.
Und jetzt denke ich gerade so, vielleicht ist es doch gut so.
Meine ich.
Weil ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wie er privat tickt. Keine Ahnung. Und vielleicht...
Ich glaube, weil so
bei Louis de Funès habe ich das. Es gibt eine Doku in der ARD, habe ich schon mal gesagt. Da gibt es eine Doku über Louis de Funès, wo so rauskommt, der ist ja nicht mal so angenehm gewesen.
Kann ich mir hundertprozentig vorstellen.
Nee.
Völlig cholerisch wahrscheinlich im Privatleben.
Der hat mit einem Kollegen einen Film gedreht und ist im Hotelzimmer gewesen und hat die Sätze gezählt. Also wie viele Sätze hat er, wie viel er? Und dann hatte er 8 Sätze weniger und ist am nächsten Tag zur Arbeit gegangen, hat gesagt, pass mal auf, ich kriege jetzt entweder genauso viele Sätze wie er oder ich gebe mir heute keine Mühe.
Ja.
Und dann haben die Szenen gedreht, wo er sich keine Mühe gegeben hat. Weißt du, stell dir vor, du bist im Handballspiel und du wirfst den Ball nur so... Meter vor deine Füße. Weißt du? Ich gebe mir heute keine Mühe. Und da dachte ich so, das ist... Alter,
ich glaube, es ist im normalen Leben...
Wer hat jetzt mehr Text oder...
Es ist besser, seine Idole manchmal nicht kennenzulernen. Also einfach so, wenn es dein Idol bleiben soll. Also ich hatte zum Beispiel ein Idol in meinem Leben, Michael Jordan.
Ja.
So, das war so der Übergott für mich, der Übersportler. Ja. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich meine, wenn ich ihn kennengelernt hätte, hätte ich wahrscheinlich immer noch toll gefunden. Also er war, ist einfach unfassbar, dieser Typ. Aber ich habe Musiker kennengelernt, die ich sehr vergöttert habe als Jugendlicher.
Und?
War nicht alles cool.
Was haben die denn gesagt? Geh beiseite, du Arschloch.
Nee, also ein paar von denen...
Menschlich so, ne?
Einige waren so richtig armselig.
Ja.
So, weißt du, so, wo du denkst, boah, was für Götter, was für Typen auf der Bühne.
Ja.
Und dann hast du die irgendwie im Backstage gesehen und hast gedacht... Pff,
paar arme Wurst.
Da ist eine Handballmannschaft schon cooler als diese
Aber das ist ja dann traurig, ne? Wenn man jemanden kennenlernt, den man vergöttert hat das und dann merkt, oh Gott, was ist er denn für ein Hans Meier?
Das meine ich. Und das sollte man dann nicht machen.
Aber das ist ja mehr die traurige Ecke.
Ja.
Dann ist man ja nicht enttäuscht. Dann ist man ja mehr so, dass man dem über den Kopf streicheln möchte und sagen möchte, ja, Mensch, geh doch mal ein bisschen auch privat aus dir heraus. So.
Also, weiß ich jetzt nicht, wenn du
nimm doch mal das Glas, hau doch mal in die Wand. Mach doch mal was.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel großer Kiss-Fan bist,
ja,
und gehst jetzt noch zu einem Kiss-Konzert, was ja jetzt, glaube ich, gar nicht mehr geht, und siehst die dann Backstage, ja, willst du, glaube ich, nicht. Also vielleicht noch abgeschminkt oder so.
Oder noch geschminkt. Also, wenn man dann merkt, das ist permanent Make-up, das geht ja nicht mehr weg.
Willst du einfach nicht, wenn die dann irgendwie Eis auf ihre Knie oder auf ihre, ja, Knöchel legen und dann irgendwie behandelt werden.
Ja.
Apropos Behandlung, hast du eigentlich in deinem Urlaub Behandlungen gemacht? So richtig schön für deine Gesundheit.
Facelifting habe ich gemacht.
Ne, weil du ja vorhin gerade von deinen Haaren erzählt hast.
Ja, du, ich weiß es nicht. Ich habe letztens so einen Spiegel genommen und habe hinten geguckt und ist das mehr geworden.
Aha.
Ich weiß es nicht. Wie sieht es bei heißt, dir aus eigentlich? Du hast ja volles Haar, wa? Du Arschloch.
Ja, ja.
Und das ist ja bei dir ist ja gar nichts. Ja nicht mal,
bitte? Warum nennst du mich da in dem Zusammenhang Arschloch?
Ich habe doch nicht Arschloch gesagt.
Du hast doch gerade gesagt, du Arschloch.
Nee, bitte dich.
Können wir nochmal zurückspulen.
Du bist eine Respektsperson.
Ich hab nee,
bei
Glück
dir
gehabt.
Ist wirklich, du hast ja nicht mal Geheimratsecken.
Noch nicht. Ich habe aber.
Wann soll denn das jetzt kommen? Mit 80 oder was?
Stimmt, ich bin ja ein Jahr älter als du, mein Kleiner.
Du bist schon 50?
Ja, ich werde jetzt 51.
Du bist immer der älteste Freund, den ich habe.
Das finde ich gemein. Ich habe 8, 5 Freunde aus Kindheitstagen, aber die sind alle 20. Kenne ich aus meiner Kindheit. Der eine wird jetzt 22.
Mein Gott, natürlich. Wie alt.
Meine 5 besten Freunde.
Ja, was heißt Behandlung? Was für Behandlung? So Moospackung oder
ja,
was?
Ja, hast du das?
Massage.
Mhm. Darf man sagen, wo du warst im Urlaub?
Ja, Bali.
Bali. Und da macht man doch so Detox und so was, oder eine Ayurveda-Kur.
Was ich gemacht habe, Sport habe ich gemacht, jeden Tag auf dem Laufband. Das war geil.
Auf dem Laufband in Bali?
Ja, im Fitnesscenter.
Fitnesscenter in Bali?
Ja, schön Aircondition auf WSX Grad oder so.
Du bist am schönsten schön Strand der Welt,
ja,
und gehst aufs
Laufband?
Ja,
ich habe ja rausgeguckt. Das war ein Glaskasten. Du bist im Glaskasten drin, der ist runtergekühlt auf, also wirklich, da sind Eiswürfel, die Wände runtergepurzelt irgendwie und dann guckst du da raus und auf dem Laufband. Ist doch geil, weil du kannst ja auf Bali jetzt bei 30 Grad gehst ja nicht joggen.
Ja, in Neukölln kannst du dich ins Fitnessstudio aufs Laufband stellen, aber du kannst doch da in den Strand gehen.
Ich war ja nicht jetzt 2 Wochen auf dem Laufband nonstop und hab da geschlafen, sondern jeden Tag, wie sieg, eine Dreiviertelstunde oder so.
Ja, aber warum läufst du denn Zeit. Die Dreiviertelstunde nicht am Strand?
Das geht's ja kaputt.
Wie viel Grad waren denn?
30. Luftfeuchtigkeit bei, weiß ich nicht, 99,5.
Bestens. Schön barfuß am Strand, machst
ist
du deine Laufeinheit.
Ist doch jetzt egal, wie man jetzt Sport macht.
Nein, nicht wenn du auf Bali bist.
Anders wäre da gewesen, wenn ich jetzt dachte, ich habe jeden Tag ein Schwein gefressen und 5 Liter rumgesoffen oder so. Sport. Machst du noch Sport eigentlich?
Ja, auf dem Laufband. Nee, ich habe so ein Fahrradergometer.
Ich weiß, das Fahrrad habe ich mal gesehen. Das war auch so ein Kiss-Moment, wo ich dachte, wie armselig ist das denn?
Wieso das denn?
Naja, das war...
Entschuldigung, das steht in meinem Wohnzimmer.
Ja, das war traurig.
Man kann rechts aus dem Fenster gucken.
Du bist jemand, der kann auf Bali joggen gehen, ne?
Ja.
Aber doch nicht auf
Würde ich nicht machen, aber ja. Und dann habe ich den Hometrainer vorne der Fernseher. Dann gucke ich mir noch die Spiele von gestern an. Und dann habe ich das Gefühl, ich fahre in der Natur. Und trotzdem kann ich Fernsehen schauen.
Nicht so war ich mich auf Bali gefühlt.
Ja, aber na gut. Ich werde dich dafür nicht verurteilen, Kurti.
Ernährung. Mhm. Du siehst aber gut aus. Also es gab schon Phasen, wo ich dich gesehen habe, wo du so, also jetzt, wo du ein bisschen mehr gewogen hast.
Ich treibe mehr Sport.
Und wie, was heißt bei dir Sport? Als Leistungssportler machst du machst 3 Kniebeugen in der Woche und...
Nee, ich sitze fast jeden Tag auf meinem Ergometer. So eine Dreiviertelstunde fahre ich einfach Cardio. Und dann mache ich jeden Tag 100 Liegestütze.
100 mit einer Hand, so auf einem Finger,
nur auf
einem kleinen Finger.
Nur auf der Stirn. So.
Ohne Hände.
Und das ist viel zu wenig, aber mehr kriege ich einfach nicht hin. Ich kriege mich nicht mehr motiviert nach meiner Leistungssportkarriere.
Ja, aber du bist jeden Tag, wenn du jeden Tag eine Dreiviertelstunde, dann bist du...
Ja, aber das, ich meine, dir jetzt ja genauso. Ich habe Abläufe jetzt und an die halte ich mich. 7:45 Uhr klingelt der Wecker. dann wird alles ausgewertet, was auf dem Handy auszuwerten ist. Nachrichten, Sportnachrichten, Börse und so weiter.
Börse?
Und dann jetzt um... Ja.
Dann investierst du in Weizen oder was machst du denn?
Nein, Aktien.
Aktien?
Kümmere ich mich schon
drum. Ach so, der feine Herr heißt
jetzt... Was hat er denn mit der feine Herr zu tun? Das finde ich schon wieder gemein von dir.
Und bist du schon durch?
Dann guck ich das. Und dann gehe ich um 9 aufs Fahrrad.
Okay.
Eine Stunde brauche ich. Trinke ich meinen Kaffee.
Und irgendwann ist dann 16 Uhr und dann sagst du, okay, heute muss ich ja in eine Firma fahren, dann kann ich zu Hause bleiben.
Dann gehe ich um 9 aufs Fahrrad, dusche mich und fahre um 10 zum Training, weil 11 bis 13 Uhr ist Training im Füchsetown.
Okay.
Da bin ich.
Und dann ist Feierabend.
Dann ist Feierabend wieder für mich. Dann fahre ich wieder nach Hause.
Mach das doch alles von zu Hause.
Nee, ich muss präsent sein.
Ja.
Ähnlich wie du lebe ich von meiner Präsenz. Wenn ich das alles nur aus dem Off machen würde, würde man mich nicht ernst nehmen.
Nimm doch das Fahrrad mit in der Halle, dann kannst du dann
da stehen auch
beide verbinden.
Ja, da stehen
kannst
auch
du eine Stunde länger schlafen.
Nee, da muss ich seriös sein. Da muss ich mit dem mal reden, mit dem Trainer in der Konversation. Da kann ich nicht mein Fahrrad in der Ecke zu stehen haben und hab mich da auch wieder sozial entkoppelt. Verstehst du? Da muss ich schon integrativ sein.
Das war ein geiles Bild.
Nein, also so Kretsch ist
der... Kretsch hat wieder sein Fitnessstudio mit dir gebracht. Der feine Herr. Oder du machst so ein Fahrrad in einen Helikopter rein, wenn du zur Arbeit fliegst, dass du dann schon... Oder den Helikopter antreibst mit deinem Fahrrad.
So, wer war denn das? Carlsson vom Dach?
Carlsson vom Dach.
Ja, hat Fahrrad.
Nee, der hat ja dann... Propeller auf dem Rücken gehabt. Wir besprechen alle Themen heute, merkst du?
Ja, fand ihn sehr harmonisch heute fand ich mit auch, dir. Wa?
Meinst du, die Leute mögen
das? Du siehst übrigens gut erholt aus, muss ich dir ehrlich sagen.
Danke dir.
Ja.
Meinst du, die Leute lieben uns auch, wenn wir harmonisch sind? Oder wollen wir uns zum Schluss nochmal einen auf die Fresse hauen?
Das würde.
Dass ich dir. Nee, ich hau dir eine rein, aber du mir nicht. So was.
Das würde nicht zu uns passen, das nimmt uns doch keiner ab.
Was?
Wenn wir uns jetzt hier anzicken.
Aber wenn ich die schubse?
Ja, und was soll dann passieren?
Aufmerksamkeit.
Fliege ich hin, verletze mich, würde dich ja nie zurückschubsen.
Das ist doch das Schöne bei uns.
Ja, würde ich nicht machen. So, du hast mich immer fair behandelt, außer wenn es darum geht. Du hast mir die letzten 3 Jahre, jetzt muss ich noch mal ein bisschen Kritik üben, die letzten 3 Jahre
hast
du keine WhatsApp mehr beantwortet. Da habe ich mir schon echt Gedanken gemacht. Ja, wieso ist die gute Frage? Ich möchte dich jetzt hier nicht öffentlich an Pranger stellen.
Nee, aber
ich
habe dort ja schon tausendmal erklärt, dass bei mir ist es so, ich lese die, freue mich, aber vergesse dann zu sagen, Kretsche, danke, ich freue mich. Weißt du?
Ja.
Kretsche, das war's schon.
Es hat mich gefreut, dich zu sehen.
Mich auch. Also dich zu sehen, nicht mich.
Findet das einen ordentlichen Platz bei dir?
Naja, natürlich, das kommt bei mir an der Wand.
Ja, das ist so ein Stellbild.
Du sahst richtig gut aus, Diggi. Ich habe halt ein Pinocchio-Kostüm an.
Entschuldigung. Du hast im Pinocchio-Kostüm das richtig. Armdrücken gewonnen gegen mich.
Du hast so lange erinnerst. Haare noch gehabt.
Kannst du
dich erinnern? Ich habe gewonnen, wa?
Armdrücken?
Ja. Habe ich gewonnen?
Hast du gewonnen.
Und du hast Angst gehabt, wa?
Ja. Ja, wir waren auf so einem Kindertisch unten mit den Beinen eingeklemmt, auf zwei so Hockern.
Hast du gedacht, wenn du jetzt bei dem Idioten da in die Sendung gehst, dann ist deine Karriere vorbei?
Ich habe gedacht, du könntest dich verletzen.
Ich mich?
Ja, du hattest so kleine, dünne Ärmchen zu der Zeit noch damals. Ich habe gedacht, wenn das jetzt...
Ist ein bisschen mehr geworden.
Wenn das jetzt falsch läuft...
Manchmal bin ich vorm Spiegel und dann spanne ich so an. Und dann merke ich, da hat sich ganz schön was geändert. Das sind mindestens 2 Zentimeter mehr geworden. So, Kretsche, wir sind da noch nicht zu Ende. Wir machen ja noch den Deluxe-Teil. Wa? Wir sind jetzt gleich bei Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music.
Sind wir schon im Deluxe-Teil?
Nee, das kommt jetzt. Jetzt kommt noch die Verabschiedung.
Okay.
Willst du noch irgendwas sagen? Willst du den Kreis positiv schließen?
Habe ich schon. Ich habe mich echt gefreut, dich zu sehen, mein Großer.
Ja, ich mich auch. Und wie verbleiben wir jetzt?
Ja, den Satz, den brauche ich von dir nicht, ehrlich, wie verbleiben wir jetzt? Wir verbleiben so wie immer. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder.
Aber ist doch immer so, dass wir, wenn wir uns sehen, freuen wir uns. Wir sind jetzt noch nie uns begegnet auf der Straße und aneinander vorbeilaufen, weil wir dachten, ach du Scheiße. Ich mach mal so, als wenn ich ihn nicht sehe. So was, das gibt's bei uns nicht.
Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Straße miteinander vorbeilaufen, ist auch relativ gering. Ich würde sagen, weißt du, was wir machen? Ich lade dich einfach mal wieder zu einem Füchsespiel ein.
Ja, klar.
So, dann verbinden wir das Angenehme mit Nützlichen.
Das hast du zum Beispiel nicht gemacht jetzt.
Nee, jetzt.
Oder es sei denn, es gibt bei den Füchsen immer nur ein Spiel alle 2 Jahre.
Aber ich habe dich zur Nationalmannschaft eingeladen.
Ja, da war ich ja nicht da.
Da warst du noch nicht da. Was sagst du immer als letzten Satz in deinen Motivationsvideos?
Was sag ich denn?
Was wünschst du der Mannschaft?
Alle Tüte.
Nee,
aufberuflich.
Du formulierst es schöner und blumiger. Was ist dein letzter Satz immer?
Ich weiß es nicht.
Und Segen?
Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen.
So. Das ist ein schöner Abschlusssatz, finde ich.
Und immer viel Luft im Ball, oder wie sagt ihr denn?
Nee, wir haben das jetzt alle übernommen.
Oder
wir,
was?
Wir haben deinen
Ball
Satz.
Ball weit.
Gut Ball.
Gut Ball. Gut Ball. Also, gut Ball, Leute. Gut Ball, auf Wiedersehen.
Gut Ball, auf Wiedersehen.
Okay, Kretsche. Mach's gut, Nachbar. Tschüss.
Dir gefällt Kurt Krömer, Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Kurt Krömer, Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener, Tim Kehl, Leonie Hehling und Simone Terbrack. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion, Kate Kugel und Inga Wessling. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.